Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben heute in der Folge, wenn ihr sie hört, Mittwoch, den 15. Oktober. Wir nehmen diesmal die Folge ganz spät auf, weil es bei mir einen privaten medizinischen Zwischenfall gegeben hat. Deswegen diesmal nicht am Morgen aufgenommen, aber dafür spät abends. Das heißt, wir haben auch schon LVMH-Zahlen für euch in dieser Folge mit dabei. Und ja, die Berichtssaison, die wurde heute, ja, für mich ist das immer so der offizielle Beginn, wenn die BlackRock-Zahlen kommen, weil dann die ganzen großen Banken mit dabei sind.
Das
Da waren,
mächtigste Unternehmen der Welt
genau,
heißt es
ja,
doch immer,
ich
ne?
glaube, ich finde nicht, dass BlackRock's mächtigste ist, aber
Nee.
eines der mächtigsten, ja. Und da sind auch immer Wells Fargo, JP Morgan und so mit dabei. Also die starten immer so die Berichtssaison. Wir haben ja diese Woche noch weitere spannende Zahlen. Aber in der heutigen Folge alles mit dabei, was bisher bekannt ist. Genau, LVMH hat ein Lebenszeichen von sich gegeben, wobei ja zuletzt hatten wir auch schon mal behandelt, dass sie sich immer wieder mal schon so leichte Aufraffungsversuche hatten. Das haben sie jetzt aber nochmal unterstrichen. Dann hat auch Johnson & Johnson, wie gesagt, berichtet und auf BlackRock gucken wir auch noch. Aber es ist weiterhin, ich will gar nicht, die Woche wäre viel zu kurz gegriffen, die Zeit der AI-Deals, also es hört nicht auf, es beherrscht weiter die Märkte, aber jetzt wollen wir erstmal von vorne beginnen. Was war denn jetzt so in den ersten beiden Handelstagen die Woche? Was sollte man wissen aktuell?
Ja, wir haben ja am Freitag hatten wir noch als kurzen Rückblick hatten wir dann vormittags aufgenommen und man dachte ja, okay, da passiert gar nichts mehr. Aber wenn freitags immer irgendwelche Nachrichten kommen, dann sind die zu 90% negativ. Unternehmen versuchen dann oft hier ihre Gewinnwarnung dann noch irgendwie freitags nachmittags reinzudrücken. Das ist wirklich sehr häufig zuletzt passiert. Aber diesmal kam er dann am Freitag Punkt 17 Uhr und ich krieg dann auf einmal hier auf meine Apple Watch Kursalarm, Kursalarm, Kursalarm. Während ich da irgendwie im Workout bin beim Sport, denke ich mir, was ist denn hier los? Ja, habt ihr jetzt alle mitbekommen, hat man ja auch schon oft drüber gesprochen, die ganze Geschichte mit dem aufflammenden Handelsstreit mit China. Ja, ging es ja um die seltenen Erden, das wird eh bei uns auch nochmal ein Thema werden, ne, dass da die USA, ja, der Trump hat ja erst gesagt, er will das Treffen absagen und so weiter. Es gibt keinen Grund mehr. Dann ist er ja auch wieder zurückgerudert. Vielleicht war das alles nur ein Missverständnis oder
Nee, Ski hatte ja,
Verhandlungsmasse, ja.
Ski hatte einen schlechten Tag, hat er
Ja.
gemeint. Also man hat irgendwie so ja eigentlich gefühlt gar nichts aus China gehört,
Ja.
weil erst hat dann Trump, ja, eventuell 100%, und dann,
Ja.
ich habe dann aber auch wirklich gar nichts so aus China, so wirklich so Offizielles gehört, und
Der
dann.
Witz ist ja bei der ganzen Geschichte gewesen. Das kam ja schon donnerstags. Diese Exportkontrollen für seltene Erden, das hat ja irgendein chinesisches Ministerium donnerstags schon veröffentlicht. Und freitags auf einmal haut Donald Trump das raus. Und am Donnerstag hatten eigentlich, also die Börsen hatten nicht reagiert. Es hatten lediglich so diese seltenen Erden Rohstoffunternehmen, die hatten reagiert. Also das war schon wirklich ein bisschen verrückt. Und dann hat ja auch JD Vance so ein bisschen zurückgerudert. Trump will doch verhandeln oder vielleicht ist das alles ein Missverständnis und du hast gerade gesagt, oder Xi hat einen schlechten Tag. Ja, es ist sehr absurd. Auf jeden Fall hat sich dann am Wochenende ja schon abgezeichnet, okay, Montag geht es erstmal wieder nach oben. Und das war ja auch dann krass, nachdem am Freitag der schlechteste Tag war seit dem April, seit den Liberation Days, war jetzt am Montag dann der beste Tag im Nasdaq seit Mai. Also ja. Ein großer Teil der Verluste wurde aufgeholt. Dann war es aber heute ja jetzt wieder so. Also wir nehmen jetzt Dienstag auf, Dienstagabend. Dass es dann gegen die Mittagszeit doch nochmal einen größeren Druck gab am Markt. Ja, ist ja häufig dann so, ja, geht nach unten, Stopwelle wird gerissen, dann kommen die beiden Dipkäufer und die wollen ja auch irgendwann wieder eher verkaufen. Und dementsprechend war dann heute eher mal wieder ein bisschen Druck drinne, was vor allen Dingen aber auch damit zusammenhängt, dass ja die Kuh nicht vom Eis ist. Ich glaube, so kann man es sagen, weil China hat jetzt auch wieder gesagt, ja, wir kämpfen den Handelskrieg bis zum Ende. Und ich glaube, wir wissen mittlerweile alle, dass China sich da nicht unter Druck setzen lässt. Und hier, da kann Trump poltern, wie er möchte. Und dementsprechend ist der Markt doch ein bisschen weiter in Deckung wieder gegangen. Aber ja, jetzt hat der Herr Greer wieder ein bisschen was gesagt, dass das wohl irgendwie doch alles, dass sie da wohl einen Deal finden. Aber Fakt ist, und so bleibt es auch, glaube ich, dass da China, ähnlich wie die USA, immer schön bei den Chips die Exportkontrollen hat. China das jetzt auch als Druckmittel bei den seltenen Erden hat, ja. Und was ich echt auch ein bisschen erstaunlich finde, in den USA, ne, da sind die Regierungen, ist die Regierung ja schon krass dabei, die Investments zu tätigen, um die Lieferketten in die USA reinzuholen, um die Abhängigkeiten zu senken. Zum Beispiel jetzt bei MP Materials sind die hier eingestiegen. Aus Europa hört man nichts. Das Einzige, was ich heute gelesen habe, ja, wir sind besorgt um diese ganze Geschichte. Aber auf die Idee zu kommen, da mal vielleicht selber dafür zu sorgen, dass man entweder irgendwie in Europa seltene Erden abbaut, wenn es was gibt. Ich glaube, in Osteuropa gibt es da ein bisschen was. Oder Deals zu machen mit irgendwelchen Unternehmen in Australien oder so. Nö, hört man nichts. Und von den seltenen Erden ist eben sehr vieles abhängig. Vor allen Dingen jetzt im Bereich KI, vor allen Dingen aber auch im Bereich Militär. Und das ist ja der Witz. Also China hat ja knallhart gesagt, ne? Also bei Militär, ne, da gibt's ja eben sehr strenge oder gar keine Freigaben für die Exporte. Und ja, das stellt jetzt ja schon auch Europa vor große Probleme einfach. Ja, und es haben ja auch schon, glaube ich, viele andere Industrieunternehmen gesagt in Europa, dass sie da zu spät die Lieferung bekommen. Jetzt gab es auch wieder heute einen Bericht von Reuters, dass so die Zeitpunkte, bis es dann freigegeben wird, die Prüfungen, das zieht sich nach hinten. Also ne, das ist schon, was China da macht, ist nicht gerade gut auch für Europa. Und wir rennen da wieder volles offene Messer, wendet sich da. Also wenn China wollte, wir wären völlig verloren einfach. Und deswegen, ich glaube, dieses ganze Thema mit seltenen Erden in den USA hat man die Problematik erkannt. Vielleicht irgendwann auch in Europa. Die Aktien gehen ja völlig durch die Decke. Wir müssen das nochmal durchsprechen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr da so im Blick habt. Ich habe jetzt so eine ganz kleine Position bei MP Materials, die eine, und diese Lunas Rare Earth, australisches Unternehmen, da habe ich eine Position, die springen alle an, es gibt auch noch viele weitere jetzt in den USA. Das Problem ist natürlich, die sind brutal gehypt einfach jetzt und ja, ist natürlich sehr schwer da jetzt nach so einem Hype einzusteigen, bin ich eigentlich kein Freund von, ja, deswegen kriegt man dann oft einfach auf den Deckel, aber bei Geopolitik und so weiter, da kann es natürlich dann trotzdem, da spielen Bewertungen vielleicht auch irgendwann nicht mehr so die Rolle, wenn man sich dann den Zugriff auf wichtige Rohstoffe dann sichert einfach. Das ist aber jetzt aktuell so die Story, ne, dass da immer noch viele Fragezeichen sind, aber das Treffen findet wohl jetzt statt Ende Oktober, und wenn es da keine Einigung gibt, ja, dann angeblich 100% Zölle, ja, aber das ist ja dann eh wieder so, dann ist der Handel zusammengebrochen zwischen China und den USA. Trotzdem hatte China jetzt wieder richtig gute Exportzahlen. In die USA sind sie zwar zurückgegangen, aber nach Europa, in Restasien und Afrika sind sie massiv gestiegen. Also die Chinesen finden da immer Wege, ne, die ihre Waren loszuwerden. Das ist schon ja, ziemlich krass. Also ich glaube, es wird ein heißer Herbst, ein heißer Winter. Ne? Also dass da jetzt einfach nur einfach schnurstracks nach oben geht, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber gut, ist ja schön, da ist immer was los.
Ja, das haben wir aber dieses Jahr schon oft gesagt, dass wir nicht glauben, dass es einfach weiter nach oben geht, und irgendwie ist es aber doch immer weiter.
Ja, jetzt war es aber, jetzt gab ja diesen fetten Rücksetzer jetzt gerade eben auch schon, ne? Aber
ja,
allein durch die Berichtssaison wird es schon so sein, das hat man jetzt auch heute schon gesehen, könnt ihr da gleich ganz kurz drauf schauen, dass da die Reaktionen jetzt nicht unbedingt sehr positiv sind, nur weil die Zahlen positiv sind. Also das ist, die Messlatte hängt halt schon relativ hoch einfach, aber ja, die Aktien sehr gut gelaufen sind.
Aber eben, wenn man mal 2, 3, selbst nur ein paar Wochen zurückspult mit dem Chart, dann sieht man schon, also jetzt da irgendwie von einer Korrektur zu sprechen, also ja, da sind wir weit davon entfernt, ja. Und solche Rücksetzer wird es natürlich immer wieder geben, und es wird auch mal wieder größere Rücksetzer geben, also keine Frage, ja. Aber wie gesagt, die Deals, die nehmen halt nicht ab im KI-Sektor. Es gab jetzt alleine diese Woche wieder 2 große Deals, die verkündet worden sind. Aber es sind halt irgendwie immer dieselben mit dabei, wo man dann halt wieder so dieses Thema mit dem AI-Money-Circle spinnen kann. Also
ja, und Markus Koch hat sogar heute noch einen weiteren Punkt mit reingepackt, wo man auch so ein bisschen drauf schauen muss, weil ich meine, da gab es ja schon dieses Stargate-Projekt mit 500 Milliarden. Dann hatte Oracle auch schon mal gesagt, sie haben den neuen Kunden und den neuen Kunden. Du weißt gar nicht mehr, ob jetzt dieser Deal, der jetzt zum Beispiel jetzt wieder läuft zwischen Oracle und AMD, war das jetzt schon mal irgendwo in einem anderen Deal mit dabei? Wurde das schon mal erwähnt? Ist das was ganz Neues? Also es wird gefühlt wirklich, man muss aufpassen, dass das nicht immer wieder aufgewärmt wird und dass das immer wieder um dieselben Sachen geht einfach.
Ja, deswegen den einen Deal, der verkündet wurde da zwischen Oracle und AMD, das ist jetzt für mich irgendwie nicht so wirklich was Neues gewesen, weil das, also für mich persönlich würde ich sagen, das ist ja jetzt eigentlich auch Teil des Deals, wie man es ja gesagt hat, also dass jetzt eben 50.000 AMD AI-Chips sozusagen an Oracle gehen sollen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt sowas extrem Neues ist oder so. Ja, also man muss da mittlerweile echt Acht geben, dass man noch mitbekommt, wer da mit wem jetzt genau welchen Deal dann hat oder so. Ja, aber es ist halt irgendwie so grob gesehen, ich weiß nicht, ob das jetzt sowas wirklich extrem Neues dann eben jetzt ist. Also AMD hat auf jeden Fall auch wieder positiv drauf reagiert auf das Ganze. Wo es aber eine richtig positive Reaktion gegeben hat, ist gestern beziehungsweise am Montagabend gewesen. Ihr hört ja die Folge am Mittwoch. Und zwar ist es die Zusammenarbeit zwischen OpenAI und Broadcom gewesen. Broadcom, die ist ja sowieso nicht schon sehr gut gelaufen. Die hat einfach mal gestern wieder zwischenzeitlich fast 15% gehabt. Ich glaube, zu Ende war es dann nicht mehr ganz so hoch, da waren wir immer noch so bei 9-10%, dann habe ich gesehen, ja. Und da ist eine mehrjährige Zusammenarbeit veröffentlicht worden oder angekündigt worden, da geht es um 10 Gigawatt insgesamt an
10 Leistung. Gigawatt, ne? Das ist ich gucke jetzt gerade nochmal nach, wie viel 10 Gigawatt sind im Vergleich zu irgendwas anderem.
Ja, es ist also wirklich wahnsinnig viel. Also da geht's drum, sie möchten zusammen AI-Beschleuniger entwickeln. Also AI entwirft die und Broadcom produziert und liefert die dann sozusagen. Ja, und wir wissen ja, dass OpenAI ja noch etwas mehr als diese 10 Gigawatt insgesamt benötigt. Und wir hatten es ja auch, glaube ich, hier mal thematisiert. Also da geht's ja insgesamt, wenn sie die Gigawatt-Anzahl, die sie angekündigt haben, so ungefähr erreichen möchten, benötigt es insgesamt Investitionen in Höhe von 1,56 Billionen US-Dollar. Also ist absurd halt, um was es da teilweise...
Also ich habe gerade was gefunden. Ne? Also ja. Komplett New York City verbraucht 5,7 Gigawatt. Ne? Berlin 1,5 Gigawatt, Hamburg 1,4 Gigawatt. Also kannst du so... also nur dieser Deal soll so viel Strom verbrauchen wie Berlin, Hamburg und New York City zusammen.
Wobei, jetzt wenn wir den kleinen Joke machen, Hamburg wird wahrscheinlich bald ein bisschen weniger verbrauchen. Genau.
ja, da gab es wieder üble, ich habe ja so ein kleines Video gemacht, da gab es wieder üble Kommentare.
Ja, auch ich habe mir auch gedacht, wo ich dein Video so dazu gesehen habe, ich glaube, du hast schon lange keinen Ärger mit deiner Frau mehr oder so gehabt. Mhm. Was treibt einen an, um dann solche polarisierende Themen dann zu bringen?
Ich habe nur gefragt, was haltet ihr davon? Weil ich sehe es erst kritisch, weil die Auswirkungen, ich bin pro Klimaschutz, aber die Auswirkung, ich glaube, die Leute, die das gewählt haben, dass man jetzt sagt, Hamburg soll bis 2040 klimaneutral werden, was das dann bedeutet, wie viel Geld da investiert werden muss, ob das überhaupt funktioniert, ja, statt, ich meine, da ist ja zum Beispiel Aurubis da oben oder irgendwelche großen Raffinerien und so weiter, das kannst du nicht mit Wasserstoff einfach, wir wissen ja, wie viel Wasserstoff mittlerweile kostet, RWE hat sogar ganz viele Wasserstoffprojekte jetzt mittlerweile wieder eingestampft, die sagen, ja, ist kein Markt da, ist viel zu teuer, also das ist, diese Unternehmen dort, die sind ja nicht mehr konkurrenzfähig. Es ist ja jetzt schon, was mir Leute schreiben, wie es schlecht denn ihren Unternehmen geht, ne? Jedes Jahr weniger Aufträge, zu hohe Kosten. Also, das ist sehr, sehr kritisch, meiner Meinung nach.
Wenn sie das wirklich so durchziehen werden, dann wird es hauptsächlich eines reduzieren, nämlich die Arbeitsplätze vor Ort. Also gerade auch so der Hafen oder so hat auch schon einer Treffen formuliert, dass wir ja zum Glück noch einen anderen großen Hafen in Deutschland haben, den sie gerade aufrüsten. Ja, also Hamburg, Hafen, das wird auch eine ganz heiße Geschichte. Aber wie gesagt, politisch wollen wir uns dazu nicht äußern. Ich glaube, die meisten von euch können sich vorstellen, wie unsere Meinung, die wird auch recht nah beieinander sein zu dem ganzen Thema ist. Also ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen mit dem Thema Wirtschaft auseinandersetzt, der ja wird da so in eine ähnliche Richtung denken wie wir zu dem Ganzen. Aber ich habe auch halt gehört, was man halt auch dazu sagen muss, dass die Wahlbeteiligung halt irgendwie nur bei 19% oder so gelegen hat. Also halt unfassbar niedrig und ja, muss man dann halt natürlich auch sich die Frage stellen, warum dann halt so wenig dran teilgenommen haben. Aber wie gesagt, das ist politisch, das wollen wir hier nicht behandeln. Sollte jetzt nur so ein kleiner Joke nebenher sein, weil ich merke schon, das gewinnt dann so eine Eigendynamik und dann redet man doch 20 Minuten über das Thema. Ist ja nicht so, dass es an der Börse gerade ja weniger Themen gibt. Deswegen die Berichtssaison genau heute sozusagen gestartet. Bevor wir nun zu den Zahlen kommen, noch kurze Werbeunterbrechung. Wenn ihr immer up-to-date sein wollt, was euer eigenes Portfolio und Depot angeht, da können wir euch Parkett wärmstens empfehlen. Das ist eine kostenlose App oder Anwendung, wie ihr es auch nennen möchte, mit dem ihr euer Portfolio tracken könnt, mit vielen coolen Features, vor allem so, was das Thema Dividendentracking und so angeht. Nicht nur eure persönliche Dividendenrendite, auch die zukünftige erwartete, was so in den nächsten Monaten an Dividenden reinkommen soll. Aber ihr könnt auch beispielsweise euer Portfolio mit verschiedenen Benchmarks vergleichen. Viele Broker könnt ihr mittlerweile mit einem normalen Synchronisationsverfahren, also da müsst ihr nur einen Klick machen, dann habt ihr eure ganzen Daten in eurem Tracker mit drinnen und wir selber nutzen es auch schon eine längere Zeit. Wir haben es ja auch schon mal mit dem Co-Founder, den Sumit, hier so ein bisschen deeper vorgestellt, was es sonst so alles gibt. Also wenn ihr euch für ein Portfolio-Tracker, einen kostenlosen, einen der besten, wie ich finde, am Markt interessiert, schaut es euch gerne mal an. Link unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes und damit auch wieder Werbung Ende. Jetzt erstmal so, bevor wir in die Zahlen reinspringen, wie fandest du so die ersten Reaktionen darauf oder gib uns doch mal einen Einblick, wie so die ersten Unternehmen darauf reagiert haben, bevor wir dann die Zahlen an sich dann mal anschauen.
Genau, ich hatte es ja schon mal gesagt, also fast wichtiger als die Zahlen selbst ist die Marktreaktion, weil die natürlich dann so einen Einblick darauf gibt, wie so die Stimmung ist. Ja, wird das kleine Haar in der Suppe toleriert? Wird wegen einem kleinen Haar in der Suppe alles brutal abverkauft? Weil du hast ja gesagt, die Aktien sind wirklich gut gelaufen. Also wenn man sich mal BlackRock anschaut oder auch JP Morgan, Goldman Sachs, da ist natürlich auch schon sehr viel Positives mit drinne. Und so jetzt nach, was haben wir jetzt, 4 Stunden Handel ungefähr in den USA, wir nehmen wie gesagt Dienstagabend auf, muss man sagen, der Markt hat sich echt ganz gut gefangen. Ich hatte es gar nicht gesagt, wir waren ja heute sehr, sehr schwach, aber mittlerweile ist der Dow Jones sogar deutlich ins Plus gedreht, unter anderem wegen Walmart, ne, da gab es jetzt auch wieder einen Deal mit OpenAI, es ist einfach ein Running Gag mittlerweile, ja, jeden Tag ein Deal mit OpenAI, aber BlackRock zum Beispiel jetzt auf plus 3,2% gedreht, die waren vorbörslich im Minus, eine Wells Fargo sieht man selten, plus 8,2% mittlerweile, richtig, richtig krass, auch die Citigroup mit 4,5% im Plus, Goldman Sachs war vorbörslich 2% im Minus, jetzt nur noch minus 0,5%. Zahlen von Goldman Sachs waren wirklich brutal gut einfach. JP Morgan hat auch wieder sehr gut abgeliefert. Also im Endeffekt war fast alles bei den Banken so ein bisschen über den Erwartungen. JP Morgan hat den Ausblick nochmal leicht angehoben. Goldman Sachs hatte, glaube ich, ein höheres zweistelliges Wachstum. Das ist natürlich so eine Investmentbank. Wenn es viele Börsengänge gibt und so weiter, dann ist da natürlich auch ordentlich Geschäft zu machen. Deswegen, die schwimmen da immer so ein bisschen mit. Also und sagen, unterm Strich sieht es doch sehr gut aus und die Marktreaktion zeigt es ja auch einfach, ne, dass da jetzt der Dow Jones, wo ja auch einige Banken und so weiter drinne sind, dass das heute wirklich sehr gut ankommt, einfach unterm Strich. Hätte auch fast sein können, ich hatte so ein bisschen Bauchschmerzen heute, dass jetzt doch nochmal so die nächste Welle nach unten kommt und dass es ein fettes Sell the News gibt, nee, aber es war ein Beide-Dip.
Ja, ich frage mich die ganze Zeit, wenn alle ihre Deals mit OpenAI verkünden, wann kommt der mit Goldesel GmbH und OpenAI?
Das habe ich vorhin lustigerweise bei uns in den Dings geschrieben, in den Chat geschrieben, weil da war nämlich, wo war das denn? Da war ja diese Headline mit Walmart, nämlich Walmart ist heute einfach 4,5% im Plus. Du kannst jetzt dann irgendwie auch in ChatGPT dann direkt deine Orders bei Walmart tätigen. Ich frage mich halt, macht man das denn dann wirklich alles über ChatGPT, dass ich dann jetzt bei Etsy kaufe, bei Walmart dann irgendwie was hole? Ich kann es mir irgendwie gar nicht vorstellen. Ne? Da habe ich jetzt auch dann rein. Die Headline war Walmart and OpenAI Partner on Allowing Shopping on ChatGPT. Da habe ich geschrieben, OpenAI and Goldesel Partner on Trading Content.
Ja.
Aber oh Gott, Insel darf jetzt OpenAI für Recherche nutzen. Ne? Das ist wir dürfen Geld dafür zahlen, um das zu benutzen. Super.
Ja, was ich heute zum Beispiel auch mal, was auch ganz gut funktioniert, ich habe einfach in Google meine Fragen eingegeben und der hat automatisch erkannt, dass das eher was für den Chatbot ist und hat es automatisch an Gemini dann weitergegeben. Ja. Also fand ich auch eigentlich eine ganz smarte Lösung, weshalb ich immer noch so ein bisschen der Meinung bin oder die Frage halt natürlich stelle, wird sich ChatGPT wirklich so durchsetzen im Gegensatz zu anderen, wenn du es halt bei Alphabet und Google halt mit drin hast. Aber ist ein anderes Thema, das können wir mal nach der Berichtssaison mal wieder so ein bisschen angehen dann. Ja, jetzt gucken wir mal, wir beginnen heute mal mit Johnson & Johnson. Das ist ja auch eines der Unternehmen, wo wir ja gesagt haben, da könnte jetzt so langsam mal so eine Sektorrotation dann anstehen. Wir hatten ja schon so die ersten Zuckungen nach dem Pfizer-Deal im Gesundheitssektor. Und ich muss sagen, Johnson & Johnson, die liefern einfach weiter wirklich ganz gut ab, meiner Meinung nach. Ja, also die Zahlen an sich, die sahen wirklich wieder sehr gut aus. Also die Sales to Customers, die sind um fast 7% gewachsen wieder zum Vorjahr auf ziemlich genau 24 Milliarden. Also wirklich eine starke Entwicklung. Und das Gross Profit ist sogar noch weiter gewachsen um 7,6%, da die Cost of Products Sold nur um 4,9% gewachsen sind. Da es im Vorjahr noch eine große Einmalbelastung gegeben hat bei der auf kostenseitiger Ebene und dieses Jahr hat man sogar einen positiven Einmaleffekt von fast 500 Millionen gehabt, sind die Net Earnings, die haben sich fast verdoppelt, um 91% sind die Gewinne bei Johnson & Johnson gewachsen in dem Quartal. Deswegen, da gucke ich dann immer so gerne so bis zum EBIT dann in der Regel oder bis kurz eben, bis das meistens Other Income und Other Expenses. Also war wirklich sehr ordentlich, ja. Also man kann sagen, Johnson & Johnson geht weiter seinen Weg. Für mich eines der interessantesten Pharmaunternehmen auf dem Markt und nach wie vor ja doch recht attraktiv bewertet, meiner Meinung nach ein Unternehmen mit einigem an Potenzial, ja. Wie siehst du das?
Ja, also gute Zahlen. Also bei Johnson & Johnson muss man jetzt auch schon sagen, ne, guck dir mal den Chart an, die sind auch jetzt echt gut gelaufen in letzter Zeit. Mhm. Also die hatten auch schon vorher dann so einen kleinen Aufwärtstrend gebildet und ja, ich habe es ja schon ewig im Langfristdepot, hat sie aber nicht nachgekauft, hätte sich jetzt sogar gelohnt, aber ja, ich lasse die drinne. Du hast gesagt, also auch Johnson & Johnson wäre so ein Beispiel. Zahlen beim Umsatz etwas über den Erwartungen, beim Ergebnis pro Aktie minimal über den Erwartungen. Die Guidance ist auch eigentlich ganz gut, bei den Umsätzen auch minimal über den Erwartungen. Und sie wollen jetzt noch die Orthopädie-Sparte in den nächsten 2 Jahren abspalten. Aber ja, es ist insgesamt wirklich gut. Vor allen Dingen die innovative Medizin war wieder über den Erwartungen. Ich glaube, da schaut der Markt auch ein bisschen stärker drauf. Und ja, ist für mich echt so ein super Buy-and-Hold-Titel mittlerweile. Dadurch, dass der Euro ja stärker geworden ist, können wir in Europa ja die Aktie immer noch in Anführungszeichen günstiger kaufen, wie sie jetzt in den USA gelaufen ist, ja, weil wir so ein paar Währungsverluste hatten. Deswegen, ja, ich überlege mal, vielleicht kaufe ich sogar nochmal nach, falls ich ein bisschen zu viel Geld übrig habe, ne? Denn ja, es läuft wirklich wieder gut bei Johnson & Johnson.
Ja, Forward KGV ist bei 17, Free Cash Yield über 4%, also bist auf jeden Fall immer noch in attraktiven Bereichen unterwegs. Ja, bei den Währungen habe ich auch die Woche, am letzten Freitag übers Wochenende gemerkt, als der Bitcoin so abgerauscht ist. Wir hatten ja einen gigantischen Krypto-Crash, ja, also zumindest mal so, was so die Wertvernichtung anging. Da habe ich tatsächlich Bitcoin wieder für 96.000 Euro nachkaufen können, ja, also wenn man sieht, wie groß da die Diskrepanz dann ist, ja, also hatte mich tatsächlich gewundert, also fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, ja, war aber diesmal Nachkauf für meine Kinder dann, ja, weil ich bei denen auch geplant habe, mehr noch in Bitcoin anzulegen, genau. Dann springen wir mal zu BlackRock rüber, auf den ersten Blick bombastische Zahlen, sie haben aber nicht ganz so stark reagiert, wobei sie doch auf neue Rekordhöhen gelaufen sind, aber es ist nicht so, dass jetzt irgendwie plus 8 oder plus 10% dann waren.
Nein, sind jetzt mittlerweile plus 3,6 immerhin. Also
ja, und eben ist ein, ich glaube, es ist ein All-Time-High sogar in Amerika, wenn ich es richtig gelesen habe, also zumindest auf US-Dollar-Basis. Also ja. BlackRock ist ohnehin zuletzt sehr gut gelaufen. Und wie gesagt, auf den ersten Blick sind die Zahlen bombastisch. Da hätte ich eigentlich sogar mit einem stärkeren, mit einem stärkeren Upside gerechnet, denn die Asset Under Management, die sind um 17% nach oben gegangen und da reden wir halt von 13,46 Billionen US-Dollar. Also da will ich wieder nicht wissen, wie viel der Herr Flender da reingepumpt hat in den Markt bei solchen Bewegungen. Ja,
ich habe nicht so viel wieder drin, aber ich bin für das zweistellige Wachstum zuständig.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Oder du warst bestimmt noch der Whale, der um 22.30 Uhr letzten Freitag da diese 1,1 Milliarden Short-Position eröffnet hatte, also eine halbe Stunde, bevor dann die Ankündigung mit den Zöllen gekommen ist. Also ich kann es ist schon abartig, was in Amerika so abgeht. Also da muss man wirklich einfach geduldig sein und langfristig dabei bleiben und sollte sich nicht von diesen kurzfristigen Dingern verrückt machen lassen. Also es ist Wahnsinn. Die Umsätze von BlackRock plus 25% auf GAAP-Basis von 5,2 auf 6,5 Milliarden. Also eine wirklich sehr, sehr starke Entwicklung. Und dann gab es aber auch hier so einmalige Effekte, weshalb die also die Net-Income-Raten um 19% gesunken sind. Wenn wir es uns adjustiert anschauen, ist das Operating Income um 23% gewachsen. Es gab noch weitere Nachrichten, dass BlackRock, also die haben eine eigene Sparte, Global Infrastructure Partners, das wird mit GIP abgekürzt. Die befinden sich aktuell in fortgeschrittenen Verhandlungen zur Übernahme vom Energieversorger AES Corp. Wahrscheinlich wird es amerikanisch, also AES ausgesprochen. Das ist auf die steigende Nachfrage aus dem KI-Sektor zurückzuführen und die Transaktion, die soll wohl schon in Kürze vollzogen werden. Also das ist noch so mit angekündigt worden. Also wie gesagt, BlackRock-Aktie deutlich fester, sagt man ja immer so gerne an der Börse. Also wie gesagt, als ich sie das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, wow, die müssen ja explodiert sein. Ja, aber All-Time-High, alles gut. Ja, aber ein bisschen weniger als gedacht, liegt aber wahrscheinlich auch so ein bisschen an dem starken Kursverlauf der letzten Tage und Wochen, wo schon ein bisschen was vorweggenommen wurde.
Ja. Also das war halt einfach, ne, die Aktie ist brutal gut gelaufen und dementsprechend war da nicht mehr so viel Upside drin, aber jetzt mittlerweile 3,5% ist ja auch echt ganz ordentlich. Du hast ja die Zahlen schon genannt, das ist eigentlich im Endeffekt alles besser als erwartet auch gewesen. Die Net Inflows, 200 Milliarden, das ist schon echt krass. Also die Summen, die die verwalten mittlerweile, unfassbar, ne? Also hast du die auch im Langfristdepot? Ich habe die schon länger. Ich glaube, ich bin mit denen jetzt auch
richtig. Ich habe sie damals in MSCI umgeschichtet gehabt. Das ist aber weil für mich hat MSCI so ein bisschen den tieferen Burggraben von den beiden, weil das ETF-Geschäft halt doch wirklich hart umkämpft ist. Ich glaube, vor kurzem hat auch erst Vanguard die Preise deutlich gesenkt bei einigen Produkten. Das ist so mein Ding, weshalb ich gesagt habe, lieber MSCI. Aber ich habe auch gesagt, also BlackRock ist auch weiterhin wirklich hervorragendes Unternehmen. Also ich habe gesagt, es ist keine Entscheidung gegen BlackRock, sondern einfach nur für MSCI dann damals gewesen. Ja, aber
von MSCI gab es übrigens vor kurzem ein Interview im Handelsblatt. Wer das nochmal nachschauen will, gibt einfach mal ein MSCI Handelsblatt oder MSCI CEO Handelsblatt. Das war eigentlich ganz interessant. Ne? Also hat sich auch alles sehr gut gelesen mit den Aussichten, was sie da noch so alles planen an neuen Indizes. Also und wie viel Geld denen folgt und so weiter, ist schon echt krass.
Ja, also wirklich ein tolles Unternehmen, aber wie gesagt, ich bin da natürlich zu 100% befangen, aber ist jetzt auch nicht so ganz klein, sodass ich da jetzt nicht die Befürchtung habe, dass es da irgendwelche Bewegungen dann geben wird, ja. Und dann natürlich zum Top-Thema oder zu den Top-Veröffentlichungen des Tages, LVMH. Es gab ja so ein paar Unkenrufe, dass es so langsame Erholungserscheinungen gibt und ich glaube, man kann durchaus sagen, die Zahlen haben das Ganze auch so ein bisschen bestätigt. Es sind jetzt keine, wie ich finde, bombastischen Zahlen gewesen, aber es gibt auf jeden Fall deutliche Anzeichen für eine Erholung. Also wenn wir uns die Q3-Wachstumsraten anschauen, Weine und Spirituosen, das ist ja das Katastrophensegment so der letzten, man muss schon fast sagen, Jahre gewesen, die hatten wieder Wachstum. Juhei! Ja, 1%, ja, natürlich, man darf es jetzt da nicht übertreiben, aber ihr wisst schon, wie ich das meine, wenn ich das so sage, ja. Also 1% organisches Wachstum. Die Fashion and Leather Goods, die hatten ja in den ersten Quartalen wirklich enttäuscht. Also auf diese Jahressicht, das ist jetzt 9-Monats-Sicht, ist das Ganze 6% im Minus, aber jetzt im letzten Quartal nur noch 2% im Minus gewesen. Also auch da geht die Kurve wieder so langsam nach oben. Die Parfüm- und Kosmetiksparte hatte plus 2%, die Watches und Jewelry hatten 2% und Selective Retailing ist sogar um 7% gewachsen und damit ist Total LVMH im Q3 um 1% organisch gewachsen. Und gerade auch bei den wirklich schwierigen Monaten oder Quartalen, die jetzt hinter ihnen lagen, da hat es der Markt dann auch durchaus positiv angenommen, weil auch Bernard Arnault gesagt hat, er merkt, dass es so langsam in China oder im asiatischen Markt wieder so in Erholungsphase geht. Und ich glaube, das haben sie mit den Zahlen durchaus wieder bewiesen, dass man so langsam mit dem Luxussektor rechnen sollte. Und nachdem die Zahlen heute veröffentlicht worden sind, ging es auch wirklich eine richtig schöne Kerze nach oben. Wie gesagt, alles also im überschaubaren Rahmen. Wir reden da von 3%, aber sie war davor fast 2% im Minus. Also hatten wir da so einen Switch von fast 5% dann. Ja. Deswegen kann man sagen, ist durchaus ein Ausrufezeichen gewesen, vor allem, weil ja auch LVMH jetzt so die letzten Wochen sich immer wieder mal so ein bisschen erholt hat. Sie war ja, glaube ich, mal bei deutlich unter 500 Euro. Jetzt sind wir aktuell wieder so bei 550 Euro angekommen. Also LVMH sieht aktuell eigentlich alles ganz in Ordnung aus, meines Erachtens.
Ja, also jetzt hier nachbörslich, Schlusskurs 532,50 Euro. Wir sind bei 581,50 Euro. Also schon jetzt hat noch mal zugelegt. Also schon sehr stark, du hast gesagt. Das Spannende ist, Umsatzentwicklung organisch plus 1% Prognose lag bei minus 0,7. Also da hatte der Markt viel, viel Schlechteres erwartet. Und ich muss gerade nochmal, ich suche es gerade nochmal raus, weil ich hatte das in Erinnerung, ich hatte heute Morgen auch bei uns da in der Community im Discord nochmal geschrieben, die UBS, die hatte ja auch letztens bei ASML diese Ansage gemacht und daraufhin ist die Aktie so krass gestiegen. Ja. Und die UBS hatte jetzt auch nämlich Ende September, und die waren die ersten, glaube ich, so oder eine der ersten, die bei LVMH bullischer wurden, die das Kursziel deutlich erhöht haben. Sie haben gesagt, aber sie bleiben sagen trotzdem nur neutral. Das ist natürlich nicht so geil. Sie sehen europäische Luxusgüterbranche einen Wendepunkt. Und jetzt sagen sie, das dritte Quartal dürfte ihrer Einschätzung nach im Gesamtbild besser als erwartet gewesen sein. Also, ne, hat sie schon irgendwie erkannt. Und danach kam ja noch Morgan Stanley. Die haben ja gesagt, dass es jetzt die Zeit ist, wieder einzusteigen. Dieses Jahr zwar noch keine große Trendwende, aber nächstes Jahr sieht extrem gut aus. Dann kam jetzt vor kurzem noch die Deutsche Bank. Die haben von Hold auf Buy aufgestuft, sind auch deutlich bullischer geworden. Also, ja. Da sieht es jetzt eigentlich ganz gut aus. Und das Schöne ist, jetzt wurde das jetzt bestätigt mit den Zahlen. Also ich kann mir echt vorstellen, dass es bei LVMH jetzt eine Trendwende gibt und dass die Aktie jetzt wieder anzieht. Es wird natürlich lang dauern, bis sie auf die Allzeithochs geht, aber die wurde ja echt ordentlich verprügelt. Und ich glaube, da springen jetzt auch sehr viele Leute wieder drauf, wenn sie jetzt sehen, da kommt wieder Wachstum zurück. Deswegen, ja, bin ich auch sehr zufrieden mit den Zahlen, muss ich sagen.
Wirklich ja, super. Also ich rechne hier tatsächlich auch mit einer Trendwende und habe es auch in der letzten Folge gesagt, das ist eine Aktie, die ich jetzt dann noch geplant habe, nachzukaufen. Ja. Weil da auch für mich, weil LVMH war ja mal in der Nähe von 1.000 Euro. Also wir sind da noch weit davon entfernt. Also sagen sie, ist wieder bei alten Zeiten. Wie gesagt, diese alten Bewertungskennzahlen, die muss sie aber gar nicht mehr erreichen. Die ist mittlerweile so weit runtergeprügelt worden, dass ich da wirklich glaube, wenn da auch mal wieder so Wachstum im hohen einstelligen Bereich dann sein wird, dann wird die Aktie auch mal wieder ein sehr starkes Momentum dann hier bekommen. Gerade LVMH ist da schon bekannt dafür, dass sie dann nochmal in wenigen Wochen einen extrem starken Kursrun hinlegen können. Und ich als Aktionär glaube da tatsächlich recht fest dran. Aber wie gesagt, möchte jetzt nochmal diese aktuelle Schwächephase da weiter nutzen, um meinen Bestand da aufzustocken. Genau.
Genau. Ganz kurz noch, die Aktie ist auch aus Trading-Sicht jetzt wieder ganz spannend, weil sie ist ja so ein bisschen angezogen. Es gab eine Bodenbildung über die 200-Tage-Linie, lustigerweise heute nochmal mit dem schwachen Markt runter auf 535 oder so. Ja, und jetzt ist sie natürlich noch oben weggeballert. Also es sieht auch aus Trading-Sicht eigentlich echt ganz gut aus jetzt. Eigentlich alle Lampen auf grün.
Ja. Genau, damit beenden wir diese Folge heute. Und wie gesagt, denkt dran, Freitag werden wir zu dritt da am Start sein mit einem Gastmoderator, den ihr mit Sicherheit alle kennt. Und da werden wir uns unter anderem die ASML-Zahlen nochmal genau anschauen. Nestle sollte diese Woche mit dabei sein. Wir haben noch ein paar weitere Unternehmen, die wir für euch mit anschauen werden, gerade auch da, wo es vielleicht ein bisschen große Bewegungen gegeben hat. Unser Gast wird euch aber auch sagen, was er zuletzt so gekauft und verkauft hat und warum. Also eine wirklich coole Folge, die auf euch dann am Samstag wartet. Deswegen würden wir uns natürlich freuen, auch für diese Folge Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben und raten, was ihr glaubt, wer es sein wird. Und dann wünschen wir euch noch viel Spaß in der Woche und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen und bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.